Ja, ihr Lieben, dann kommt jetzt die Predigt. Die ist heute mal wieder ein bisschen anders. Also, so anders dann auch nicht. Aber am 2. Januar, genau, lass das einfach mal da so stehen, Hauke. Am 2. Januar habe ich euch gefragt, ob ihr euch für 2022 was vorgenommen habt. Ja, so die üblichen Neujahrsvorsätze. Und viele haben ihr Kopf geschüttelt, ne? Wir sind alles alte Hasen. Wir wissen, dass wir das sowieso nicht schaffen mit den Vorsätzen und dann machen wir sie erstmal einfach gar nicht. Aber einige haben sich ja vielleicht doch Vorsätze gemacht und jetzt sind die ersten 4 Wochen um. Ne? Wie sieht's so aus? Noch dabei? Nicht mehr dabei? Ne? Meistens hält man so 3 Wochen durch maximal und dann wird es langsam schwieriger. Und es gibt ja auch nicht nur am Neujahr die Vorsätze, sondern es gibt ja auch grundsätzlich über das ganze Jahr immer wieder Sachen, wo wir merken, das will ich eigentlich anders machen oder da wünsche ich mir Veränderungen. Und dann nehmen wir uns was vor und dann klappt es oder klappt es nicht. Also was können wir tun, vor allem wenn es eben um wirklich wichtige Dinge geht, ja, die wir verändern wollen, weil wir wirklich wissen, dass es nötig ist, dass wir da Veränderungen haben. Und da ich auch die Gottesdienstleitung heute habe, habe ich auf YouTube so ein bisschen nach einem Clip gesucht, der das Thema zum Einstieg so ein bisschen vielleicht lustig illustriert, ne? Dass wir so 5 Minuten so einen kleinen Clip haben, so zum Einstieg. Aber alles, was ich gefunden habe, waren so Videos für Kinder, so Kinderbibel, Adam und Eva, die Story. Und dachte, also kein Clip. Habt ihr auch schon gemerkt, ne? Gab keinen Clip. Aber worauf ich gestoßen bin, ist eine Predigt von einem Olaf Schröer. Das ist ein Evangelist der baden-württembergischen Vereinigung der 7-Tage-Adventisten. Und das sind jetzt nicht so die Geschwister, wo wir normalerweise hingucken. Also ich habe sie nicht so sehr auf dem Schirm. Aber ich habe diese Predigt ganz toll gefunden und denke so, Gott hat mir die nicht zufällig auf YouTube finden lassen. Und zwar hat mich vor allem der Inhalt beeindruckt. Und den möchte ich euch weitergeben. Und was vielleicht ein bisschen befremdlich ist, der Olaf Schröer zitiert immer mal wieder Gedanken von einer Ellen White. Und Ellen White ist eine der Gründerinnen der 7-Tage-Adventisten. Und das ist eine sehr tolle Frau, finde ich so. Also was die an Gedanken hat, das fand ich beeindruckend. Die Frömmigkeit, ihre Theologie konnte ich überall mitgehen. Und wir zitieren sonst den Kirchenvater Augustinus oder was weiß ich wen. Warum dürfen wir nicht eine Ellen White zitieren, wenn sie gute Einsichten von Gott hat? Ja? Also hören wir heute mal so ganz andere Quellen. Und der Olaf Schröer, der hat jetzt für meinen Geschmack, ja, mein persönlicher Geschmack, nicht so die mitreißendste Vortragsweise. Ja, der ist sehr nüchtern und sehr seriös und sehr klug und hat das alles gut ausgearbeitet. Aber deshalb spiele ich euch jetzt nicht einfach die Predigt ab, die ist 1/2 Stunde lang, und, sondern ich habe sie transkribiert, beziehungsweise also Jan hat geholfen und die Technik hat geholfen. 1/2 Stunde dauert sehr lange, bis man das transkribiert hat. Und dann habe ich es ein bisschen angepasst, ein bisschen überarbeitet, festgestellt, was er in 1/2 Stunde schafft, schaffe ich in 1 Stunde. Ja, also es gibt die Predigt in 2 Teilen. Wir machen heute Teil 1 und wann immer ich wieder dran bin mit Predigen, vielleicht kann ich mit Reinhard tauschen, dann ist es nächste Woche, gibt es dann Teil 2, sonst übernächste Woche. Und die Predigt ist ein Teil einer ganzen Serie, die heißt Siegreich leben, und was wir heute hören, ist der Teil 6, Umgang mit Versuchungen. Ja, weil das ist ja das, warum wir die Vorsätze nicht durchhalten oder das, was wir uns vornehmen, weil wir irgendwelchen Versuchungen oder Ablenkungen erliegen und dann es auch oft nicht schaffen, wieder zurückzufinden zu dem, was wir eigentlich wollten. Heute ist also noch ein bisschen theoretisch-theologischer Teil der Predigt. Vieles davon wissen wir schon, aber ich finde es auch gut, es immer noch mal wieder sich zu vergegenwärtigen, es noch mal zu hören. Und nächstes Mal geht es dann richtig in die Praxis. Heute gibt es auch schon ein bisschen Praxis, aber nächstes Mal wird es sehr praktisch. Und was wir uns angucken zum Thema Umgang mit Versuchungen, das sind 3 Sachen, also über die wir nachdenken wollen. Und das ist erstens die Rechtfertigung aus dem Glauben. Das ist zweitens Sünden überwinden oder auch Heiligung, Punkt 1. Und drittens Charakterveränderung, also Heiligung, Punkt 2. Ellen White sagt, die Rechtfertigung aus dem Glauben ist die Fahrkarte in den Himmel und die Heiligung ist die Eignung für den Himmel. Und es ist ganz wichtig, dass wir beides haben. Beides spielt eine Rolle und jedes hat seinen Platz. Und ich fange mit dem ersten Punkt an, Rechtfertigung aus dem Glauben. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber habt ihr sowas wie eine Lieblingssünde? Ja, so das Ding, was sich immer mal wieder meldet oder sich durch euer Leben durchzieht. Ja, und obwohl ihr sagt, das will ich nicht mehr tun oder das will ich jetzt tun, fallt ihr doch immer wieder rein und schafft es einfach nicht. Das ist ja individuell ganz unterschiedlich. Ja? Jeder hat da was anderes und wir haben vielleicht auch mehrere. Ja? Aber es gibt diese Dinge, an denen wir immer wieder scheitern. Und dann sagt man vielleicht so, oh, Jesus, guter Gott, bitte hilf mir, ich möchte das nicht mehr, aber ich schaffe das nicht. Und wir beten ernstlich darum, ganz ernstlich. Und ein paar Tage später oder am nächsten Tag oder noch am selben Tag sündigen wir doch wieder. Und so geht das immer hin und her. Und man ist frustriert und fragt sich, warum kann ich keinen Sieg über diese Sünde erleben? Vielleicht gelingt mir das mal einen Tag, aber vielleicht am nächsten Tag dann wieder nicht. Oder eben jetzt, wo ich 3 Wochen durchgehalten habe mit meinen Neujahrsvorsätzen, ist es plötzlich vorbei und diese letzte Woche war ich doch wieder nicht beim Sport oder lese nicht mehr täglich in der Bibel oder ernähre mich nicht so gesund oder habe mit dem Rauchen wieder angefangen oder was auch immer. Und es ist doch so, dass wir das immer wieder erleben. Ja? Und Paulus sagt, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Damit meint er aber tatsächlich nicht diese allgemeine Erfahrung der Christen. Auch wenn wir manchmal denken, das sei so. Aber Paulus meint damit Menschen, die aus eigener Kraft versuchen, die Sünde zu überwinden. Und das geht nicht. Das schaffen wir nicht. Wenn wir es aus eigener Kraft tun wollen, dann scheitern wir. Was ist die Lösung? Die Lösung ist der Erlösungsplan, was Jesus für uns getan hat. Es gibt eine Lösung für das Problem der Sünde und dazu ist eine ganz wichtige Frage, was passiert, wenn du gesündigt hast? Ja? Und dafür müssen wir die Rechtfertigung verstehen. Sie ist die Voraussetzung, um zu verstehen, wie Gott mit Christen umgeht, die sündigen. Es bedeutet zu verstehen, was der Erlösungsplan beinhaltet. Und ich lese Römer 4, Verse 4 bis 8 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dort heißt es, wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz aller unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Er sagt in einem Psalm, wie gut hat es der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Hier sind 2 Punkte ganz wichtig. Manchmal haben wir nur den ersten Punkt im Kopf und vergessen den zweiten. Ja, aber wir brauchen beide. Erstens, Paulus schreibt davon, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott uns vergibt. Gott hat mir vergeben. Kannst du da gleich nochmal die nächste Folie machen, Hauke? Genau. Gott hat mir vergeben. Und das Zweite ist, ich bin von ihm für gerecht erklärt worden. Das sind 2 Dinge, von denen Paulus hier spricht. Gott hat mir vergeben, bedeutet das, was wir im 1. Johannes 1, Vers 9 lesen und was wir alle auswendig kennen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, und damit ist echte Reue gemeint, dann vergibt uns Gott. Diese Vergebung hat Gott uns zugesprochen, wenn es eine echte Reue und ein echtes Bekenntnis vor Gott ist. Und diese Vergebung ist aus Gnade. Wir werden rein vor Gott. Psalm 32, Vers 1 und 2, das ist das, was Paulus da zitiert hat von David. Da steht, selig sind die, denen die Ungerechtigkeit vergeben und denen die Sünde bedeckt ist. Selig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Das heißt, uns wird die Schuld nicht angerechnet. Das bedeutet, dass uns die Sünde weggenommen wird, die Schuld wird von uns genommen. Und das Zweite, und das ist jetzt eben genauso wichtig, ich bin für gerecht erklärt worden. Was bedeutet das? Nicht nur, dass mir die einzelne Sünde weggenommen worden ist, sondern dass ich als gerecht gelte vor Gott. Wie kann Gott das tun, wo ich doch eigentlich ein sündiger Mensch bin? Hier haben wir das Wort Dikaios aus dem Griechischen, das heißt rechtfertigen, für gerecht erklären. Und das heißt, dieses gerecht erklären bedeutet A, etwas mit Nachdruck sagen oder für wahr und richtig halten. Ich werde erklärt als gerecht. Und B heißt es gerecht sein. Dass ich für gerecht erklärt bin, heißt, ich bin gut, ich bin gerecht, ich bin in Gottes Augen vollkommen. Ellen White sagt dazu, Christus wurde Mensch und setzte sich den gleichen Versuchungen aus, mit denen auch wir es zu tun haben. Doch er blieb ohne Sünde. Am Kreuz von Golgatha hat er mit uns getauscht. Ja, das ist ja sowas, was mir auch erst vor ein paar Jahren so richtig klar geworden ist. Ja, wir haben wirklich getauscht. Er hat die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen und schenkt uns dafür seine Gerechtigkeit. Ja, wir sind jetzt, als hätten wir nie gesündigt, so wie Jesus. Und deshalb werden wir für gerecht erklärt, weil wir Jesus Gerechtigkeit zugerechnet bekommen. Wenn wir von ganzem Herzen an ihn glauben und ihm unser Leben weihen, gelten wir um seinetwillen vor Gott als gerecht. Ja, um Jesu willen. Unabhängig davon, wie sündig wir gewesen sein mögen. Wenn Gott uns anschaut, sieht er in uns seinen Sohn. Christus' untadeliges Wesen tritt an die Stelle unseres sündhaften Wesens und wir werden von Gott angenommen, als hätten wir nie gesündigt. Ihr Lieben, das geht weit, weit über den Punkt hinaus, dass nur unsere Sünden weggenommen werden. Ja, das heißt, wenn ich sündige, bin ich immer noch Gottes Kind, weil ich schon von Gott für gerecht erklärt worden bin. Wenn ich sündige, bin ich immer noch gerettet. Die Sünde, die Tat, die ich getan habe, schließt mich nicht in dem Moment, wo ich gesündigt habe, vom ewigen Leben aus. Denn wenn wir Kinder Gottes bleiben, dann bleiben wir Erben der Verheißung und damit haben wir ewiges Leben. Und Johannes sagt im ersten Johannesbrief, dass wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und er sagt nicht, wenn ihr nicht mehr sündigt, dann habt ihr das Leben. Nein, er sagt, wer an den Sohn glaubt, darf wissen, dass er das ewige Leben hat. Das heißt, dass die Rechtfertigung auch den Bereich überdeckt, wenn ich in Sünde falle. Ich bin und bleibe Gottes Kind. Ich bin gerettet. Weil ich gerechtfertigt bin vor Gott. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass ich diese Sicherheit habe, ja, dass ich nicht ständig überlegen muss, bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet? Ja, ich bin immer gerettet. Ja, einmal gerettet, ich gehöre dazu, Jesus hat meine Schuld, meine Ungerechtigkeit, alles Schlimme auf sich genommen und ich bin schuldlos vor Gott, weil ich Jesus Gerechtigkeit habe. Nur wenn ich das wirklich verstoffwechselt habe, kann ich auch Zeugnis anderen Menschen geben. Nur dann kann ich Hoffnung machen, sagen, ja, ja, es gibt ein ewiges Leben und es gibt die Heilsgewissheit, denn so steht es in der Bibel. Gott hat mir vergeben und ich bin von ihm als gerecht erklärt worden. Das kann man jetzt natürlich missbrauchen. Man könnte sagen, naja, okay, wenn ich gerecht bin vor Gott, dann muss ich ja gar keine Sünden überwinden. Ja? Hauptsache, ich habe Vergebung und damit ist alles in Ordnung. Und es gibt auch Leute, die so denken. Ja? Aber das ist billige Gnade. Und da, von der sagt Bonhoeffer, die gibt es nicht. Es gibt keine billige Gnade. Wenn ich denke, dass ich meine Sünden nicht überwinden muss, dann bereue ich die Sünde ja eigentlich auch gar nicht. Und wenn ich nicht bereue, kann Gott auch nicht vergeben. Also echte Reue heißt, ich will es nicht wieder tun. Ich will die Sünde überwinden. Deswegen ist die zweite Sache, über die wir heute nachdenken, ganz wichtig, nämlich, dass Gott uns auch die Möglichkeit gibt, Sünde in unserem Leben zu überwinden. Machst du noch mal eine Folie? Genau, super. Der Punkt Heiligung ist ganz entscheidend. Wie gesagt, die Rechtfertigung oder die Rettung ist die Fahrkarte in den Himmel. Gott gibt mir die Erlaubnis, sein Kind zu sein. Ich bin gerettet. Das ist mein Ticket in den Himmel. Aber Gott möchte mich auch so verändern, dass ich geeignet bin, im Himmel zu sein. Ja, und das sind zwei verschiedene Dinge. Einmal hilft Gott mir, Sünden zu überwinden. Aber das reicht noch nicht. Er möchte auch noch meine Persönlichkeit wirklich verändern. Ja, meinen Charakter. Und wir fangen mal mit der Überwindung der Sünde an, mit dem Persönlichkeitsveränderung oder Charakterveränderung geht es dann nachher weiter. Das erste ist eben, wenn ich gesündigt habe, bekennen, vor Gott bringen, ernsthaft und er vergibt mir. Das ist was Wunderbares, ja? Wenn man das weiß und das wirklich annehmen kann, ich habe eine Schuld auf mich geladen, aber Gott nimmt sie weg, er vergibt mir. Und dann kann ich mir auch selbst vergeben, weil Gott mir vergeben hat. Gott reinigt mich. Der zweite Schritt ist, dass Gott mir die Kraft schenkt, in der Versuchung standhaft zu sein. Das heißt, ich bete zum Beispiel Jesus oder Gott Vater, ich wollte das doch nicht. Bitte gib mir die Kraft, das beim nächsten Mal nicht zu tun. Und wenn dann zum Beispiel der Ärger doch wieder in mir aufsteigt, gibt Gott mir die Kraft, vielleicht nicht laut zu werden, nicht böse zu werden, nicht böse Worte zu sagen. Aber das reicht noch nicht. Denn wenn ständig in mir drin diese Wut ist, ja, wenn die immer hochkommt und ich die immer deckeln muss, dann hätte ich ein schlimmes Leben. Also gibt Gott, und das ist der dritte Schritt, auch die Möglichkeit, dass mein Charakter sich verändert. Dass diese Wut nicht mehr so in mir ist. Oder was immer es sonst ist. Ja. Das heißt, dass auch meine Neigungen zur Sünde, die in mir sind und die in jedem von uns sind, dass diese Neigungen zur Sünde schwächer werden und dass das irgendwann aufhört. Ja, das ist so wie bei einem Süchtigen, der dann irgendwann nicht dauernd Suchtdruck hat und nicht dauernd denkt, oh, ich brauche aber meine Droge, was auch immer. Sondern, ja, man kann, das kommt immer noch mal, aber es wird dann viel weniger und ficht einen nicht mehr so an. Und manchmal macht Gott das ja auf einen Schlag, dass man irgend sowas los ist, zack, vorbei, weg. Ja? Aber meistens ist es doch ein Prozess, der auch manchmal übers ganze Leben einfach sich hinzieht. Gucken wir uns diese Dinge nochmal genauer an. Also, Gott schenkt mir die Kraft, standhaft zu bleiben. Und Ellen White sagt, wir werden noch oft bei unseren Anstrengungen, dem göttlichen Vorbild nachzustreben, Niederlagen erleben. Wir werden uns wegen unserer Unzulänglichkeiten und Fehler noch oft weinend vor Jesu Füße werfen müssen, aber wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Ellen White sagt nicht, wenn du bekehrt bist, dann musst du mit einem Schlag vollkommen sein, dann bist du gerettet. Sonst bist du nicht gerettet. Das sagt sie nicht. Sie sagt, wir werden noch oftmals Niederlagen erleben. Es ist normal im christlichen Leben, wenn wir mit Gott leben, dass wir trotzdem auch Niederlagen haben. Und dass wir uns weinend zu Jesus Füßen werfen. Das heißt, dass wir uns demütigen, dass wir sagen, Gott Vater, Jesus, bitte hilf mir, ich kann mir selbst nicht helfen, mich selbst nicht retten. Ich brauche dich. Das ist ein Prozess, den wir erleben dürfen. Ein Prozess, dass Gott uns verändert, unser Leben verändert. Und in Jakobus 1 finden wir einen Schlüssel, wie wir Versuchungen überwinden können. Da steht in den Versen 12 bis 15 Folgendes, das könnt ihr auch auf der Folie mitlesen, genau. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Soweit Jakobus. Der Text sagt, dass Gott uns nicht versucht, aber er sagt auch nicht, dass Satan uns reizt und lockt. Natürlich macht er das auch, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass das, was uns reizt und zur Sünde lockt, unsere eigene Begierde ist. Wie können wir nun Sieg über diese Versuchungen erlangen? Dafür müssen wir zunächst Sünde besser verstehen, wie sie entsteht. Jakobus nennt 4 Stufen zur Sünde. Die sind auch auf der Folie, genau. Erstmal kommt die Versuchung. Und die wird von der eigenen Lust gereizt. Ja? Das sind die eigenen Begierden. Das heißt, der Kampf wird nicht ein Kampf gegen Satan und die Dämonen. Der Kampf geht gegen das eigene, ja? Gegen die eigene Lust, gegen die eigenen Neigungen zum Bösen, die in mir sind. Und das führt dann zur Sünde. Die eigene Begierde führt mich zur Sünde und die endgültige Folge der Sünde ist der Tod. Was er hier sagt ist, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Hier haben wir das Bild von Empfängnis und Geburt. Und wie lange Zeit liegt dazwischen bei Menschen? 9 Monate, ne? So um und bei. Also das heißt, wenn die Begierde den Impuls zur Sünde gibt, ist nicht sofort die Sünde da, sondern da liegt eine Zeit dazwischen. Eine Zeit der Überlegung, eine Zeit, wo ich mich entscheiden muss, was ich jetzt mache. Ja, genau. Ich hoffe, ihr könnt die Folien alle sehen. Da ist also eine Zeit dazwischen. Bin ich siegreich? Treffe ich die Entscheidung, nicht zu sündigen? Oder sündige ich? Und dazu, ne, das seht ihr da auf der Grafik, da gibt es eben diese Zeit der Überlegung. Wir haben also eine Versuchung von der eigenen Begierde gereizt. Die Versuchung ist da und dann kommt die Entscheidung. Dazwischen liegt Zeit. Entscheidung entweder zum Sieg oder zur Sünde. Und wir haben eine Zeit der Überlegung. Manchmal ist diese Zeit der Überlegung sehr kurz. Ja, manchmal kommt der Impuls und wir sündigen schon ein paar Sekunden später. Ja? Und manchmal ist es auch länger. Manchmal können auch Tage oder Wochen dazwischen liegen. Wenn ich eine Bank ausrauben will, muss ich das länger planen. Das kann ich nicht im Bruchteil einer Sekunde. Ja? Da brauche ich mehr. Aber da ist immer Zeit für diese Besinnung zwischen Versuchung und Entscheidung. Es sind 2 Mächte oder auch 2 Stimmen, die zu uns reden. Und die eine Stimme ist der Heilige Geist, ist das Gewissen, das sagt, mach das nicht. Du weißt, das ist falsch. Tu das nicht, das ist nicht in Ordnung. Und die andere Stimme, das ist die eigene Begierde. Die sagt, ach, das ist doch nicht so schlimm und ist doch so schön, tut doch gut, fühlt sich gut an, macht Spaß, tut doch niemandem weh. Ab morgen kannst du damit aufhören. Machst du mal die Folie. Also 2 Stimmen, die in dieser Zeit der Überlegung zu uns sprechen. Da kommen also diese 2 Stimmen und was kann ich jetzt tun? Normalerweise ist es so, dass die Sünde, die eigene Begierde in uns so stark ist, dass wir es meistens nicht schaffen, den Sieg zu haben, sondern dass wir uns meistens für die Sünde entscheiden. Die Frage ist, was kann ich tun, um diesen Sieg nun zu erlangen? Wir können 3 Dinge tun. Wir können erstens den Willen einsetzen, 2. beten und 3. fliehen. Genau, ist da auch. Was das genau bedeutet, das kriegt ihr in der Fortsetzung nächste oder übernächste Woche zu hören. Und da wird es, wie gesagt, dann auch noch mal deutlich praktischer, was wir tun können, wenn wir in dieser Situation sind. Ja? Esse ich jetzt doch wieder die Pommes oder die Chips, weil ich gerade einfach Lust dazu habe? Hänge ich mich jetzt doch wieder vor den Fernseher? Stecke ich mir jetzt doch eine Zigarette an? Was auch immer es ist. Ja? Oder fahre ich eben wieder aus der Haut und schreie alle an? Oder egal. Diese Dinge kommen und meistens schaffen wir es eben aus eigener Kraft sowieso nicht. Und meistens ist die Begierde in uns so stark, dass wir es nicht schaffen, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber es gibt Hilfsmittel, eben Willen einsetzen, beten und fliehen. Und wie das genau geht, das hören wir in der Fortsetzung. Also jetzt erstmal Amen. Und lasst uns einen Moment Zeit nehmen, dass jeder für sich nochmal betet und Gott Sünden bekennt, wo wir wieder was nicht geschafft haben. Ne? Ihr könnt ja den Trost mitnehmen, wir sind immer Gottes Kinder. Die Rettung ist davon nicht beeinträchtigt. Und wenn wir es vor Gott bringen, dann vergibt er uns. Also lasst uns einfach still, jeder für sich, unsere Sünden vor Gott bekennen.